Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Mit dem Wochenspruch aus 1. Johannes 5, Vers 4 begrüßen die Kirchenräte, die Gemeinde und alle Gäste ganz herzlich zu diesem besonderen Gottesdienst, in dem wir die Taufe von Lotta feiern dürfen, Tochter von Jan und Jan Herm und Schwester von Fritz. Schön, dass ihr dieses Ereignis mit uns teilen wollt. Pastorin Eva Maria Frankl leitet heute den Gottesdienst. Und an der Orgel begleitet uns Hans Kötzler. Die heutige Türkollekte ist bestimmt für reformierte Kirchen in Osteuropa. Am nächsten Sonntag feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst in der reformierten Kirche unter Leitung von Prediger im Ehrenamt Tobias Jung. Die Türkollekte ist dann bestimmt für den Frauentreff. Am Montag findet der Informationsabend über Tansania um 19.30 Uhr im reformierten Gemeindehaus statt, zu dem alle Interessierten nach Anmeldung herzlich willkommen sind. Informationen dazu findet ihr im Gemeindebrief. Am Donnerstag um 20 Uhr trifft sich der alte reformierte Kirchenrat mit dem Finanzausschuss. Vom 13. bis 26. Oktober hat Pastorin Franke Urlaub. Heidrun und Guido Abend übernehmen vom 13. bis 26. Oktober die Küsterdienste. Die weiteren Mitteilungen können im Mitteilungsblatt entnommen werden. Im Anschluss an diesen Gottesdienst sind wir alle zum Kaffee oder Tee eingeladen. Wir wünschen uns nun einen gesegneten Gottesdienst.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am 17. Sonntag nach Trinitatis und auch besonders herzlich willkommen Lotta, Ekenhorst und Familie. Wir wollen uns sammeln zum Gottesdienst im stillen Gebet. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat, der seinen Bund mit uns und uns die Treue hält zu jeder Zeit und niemals ein Werk seiner Hände aufgibt. Amen. Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir wollen als Eingangslied singen und uns damit auch auf die Taufe einstimmen, das Lied 596, die Strophen 1 bis 3.
Thank you.
Liebe Gemeinde, wir wollen nun Luther Eckenhorst im Namen des dreieinigen Gottes taufen und sie dadurch zu einem Glied der Kirche Jesu Christi werden lassen. So hören wir dir Worte aus Matthäus 28, 18 bis 20, mit denen unser Herr Jesus Christus angeordnet hat, die Taufe zu vollziehen. Jesus Christus sagt: Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, lieber himmlischer Vater, wir danken dir für deine Güte und Treue. Wir danken dir, dass du uns zu dir rufst. Und wir freuen uns, dass du uns heute zusammenkommen lässt, um Lotta in deinem Namen zu taufen. Die Taufe ist das Zeichen dafür, dass wir mit dir versöhnt sind, dass wir zu dir gehören, auch wenn wir uns immer wieder von dir abwenden. Du wendest dich uns zu. Heute und jeden neuen Tag lässt du uns erleben, dass du es gut mit uns meinst. Du vergibst uns Schuld. So danken wir dir, dass wir unser ganzes Vertrauen auf dich setzen dürfen, dass du uns begleitest auf allen unseren Wegen. Und bitten dich, sei nun bei uns mit deinem Heiligen Geist. Segne diesen Gottesdienst und die Taufe, die wir vollziehen. Lass uns deine Güte spüren. Amen. Liebe Gemeinde, die Taufe ist das sichtbare Zeichen dafür, dass Gott einen Menschen in seinen Bund mit der Menschheit aufgenommen hat. Wer getauft ist, gehört zu seinem Bruder und Erlöser Jesus Christus, der für ihn gestorben und auferstanden ist, zur Vergebung der Sünden und zur Berufung zum ewigen Leben. Die Taufe macht für uns sichtbar, Gottes Liebe zu diesem Menschenkind hört niemals auf. Die Taufe ist auch der Zeitpunkt, an dem ein Mensch in die Gemeinschaft der christlichen Gemeinde aufgenommen wird. Wer getauft ist, ist nicht mehr allein. Gott ist an seiner Seite und die Menschen, die der Mensch begleitet, Gemeinschaft des Glaubens. Ein Mensch in den Bund Gottes mit der Menschheit aufgenommen, kann zu Gott sagen, was der Taufspruch für Lotta aus Psalm 138,3 sagt. Der Psalmbeter spricht: Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Mit der ganzen Christenheit auf Erden bekennen wir nun den Glauben an den dreieinigen Gott, in dessen Auftrag wir Lotta taufen werden. Lasst uns miteinander das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und ewige Leben. Amen. Dann darf ich nun die Eltern mit Lotta zum Taufstein bitten. Und ich denke, Fritz kommt auch mit. Ja. Leute, wo ist das Wasser? Das muss ich dir noch aufnehmen. Aber wir können die Zeit nutzen, bis das Wasser dann da ist, dass ich den Eltern schon die Tauffrage stelle. Liebe Jana, lieber Jan Herm, wünscht ihr, dass Lotta auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft wird? Und versprecht ihr, nach bestem Vermögen dafür zu sorgen, dass Lotta im christlichen Glauben erzogen wird? So antwortet bitte ja mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Danke. Dann darf ich jetzt schon mal die Kinder nach vorne bitten, die bei der Taufe zuschauen wollen und uns dann nach der Taufe auch ein Lied singen werden. Kommt mal ruhig hier rüber. Ein bisschen Platz muss sein, dass die Gemeinde sehen kann, was passiert. Ja. So, jetzt müsst ihr noch ein kleines Stückchen beiseite gehen, damit Lotta auch hierher kommen kann mit dem zur Taufe. Dann darf ich bitten, Lotta über den Taufstein zu halten. Lotta Ekenhorst, ich taufe dich im Auftrag Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott gibt dir seinen Heiligen Geist und du kannst zu Gott sprechen mit den Worten deines Taufspruchs. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. So, dann war hier noch ein Büchlein. Dann dürft ihr euch gerne wieder sitzen und die Kinder, die Kinder hier bleiben, Jana und Jan Herr dürfen sich hinsetzen und ihr seid jetzt dran mit eurem Lied, das ihr für Lotta singen wollt. Damit zur Kirche Jesu Christi. Wir heißen Sie in unserer Gemeinschaft willkommen. Wir wollen Sie mit unserem Gebet begleiten und dazu beitragen, dass Sie mit uns wächst im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Und als Beitrag dazu überreichen wir als Taufgeschenk ein Kindergesangbuch mit vielen schönen Liedern zum Glauben. Und ich darf auch gleich noch die ausgestellte Taufurkunde euch mit überreichen. Liebe Gemeinde, wir sind nun für Lotta mitverantwortlich. Und als Zeichen dafür, dass wir zu dem Versprechen stehen, sie zu begleiten, wollen wir uns nun erheben und singen Psalm 105, Vers 4.
Thank you.
Lasst uns beten. Gott, der du uns Vater und Mutter bist, halte deine Hand über Lotta, verliere sie nicht aus den Augen und lass sie zu jeder Zeit Liebe finden unter den Menschen. Jesus, du Freund der Menschen, begleite Lotta auf ihrem Weg an jedem Tag ihres Lebens. Heiliger Geist, du Gott, Kraft Gottes, erfülle Lotta mit Fröhlichkeit und Zuversicht, wecke und vertiefe ihren Glauben und erhalte ihr die Hoffnung auf deine Güte bis an das Ende ihrer Tage. Amen. Dann dürfen sich die Kinder nun auf den Weg in den Kindergottesdienst machen und wir hören dann gleich die Schriftlesung. Wir hören als Schriftlesung Verse aus dem Hebräerbrief, aus dem 11. Kapitel, die Verse 1 bis 3, den Vers 7 und die Verse 30 bis 31.
Der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind. Aufgrund ihres Glaubens hat Gott den Alten das gute Zeugnis ausgestellt. Aufgrund unseres Glaubens erkennen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde. Das Sichtbare ist also aus dem hervorgegangen, was man nicht sieht. Aufgrund seines Glaubens baute Noah eine Arche, um seine Familie zu retten. Gott hatte ihm ja eine Warnung zukommen lassen vor dem, was auch gar nicht zu sehen war. Und Noah gehorchte voller Ehrfurcht vor Gott. Durch seinen Glauben sprach Noah das Urteil über die Welt. Und er wurde ein Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Aufgrund des Glaubens stürzten die Mauern von Jericho ein, nachdem das Volk Israel 7 Tage lang um sie herumgezogen war. Aufgrund ihres Glaubens kam die Hure Rahab nicht zusammen mit denen um, die sich Gott widersetzten, denn sie hatte die Kundschafter in Frieden bei sich aufgenommen. Amen.
Lasst uns als Predigtlied miteinander singen, den Psalm 89, die Strophen 1, 5 und 6.
Thank you.
Liebe Gemeinde, in diesem Kirchenjahr ist für diesen 17. Sonntag nach Trinitatis als Predigttext vorgesehen ein Abschnitt aus dem Buch Josua, und zwar dort aus dem 2. Kapitel, die Verse 1 bis 21. Es wird uns berichtet, Josua, der Sohn des Nun, war in Schittim und schickte von dort zwei Kundschafter los. Sie bekamen den geheimen Auftrag: Geht, schaut euch in dem Land um, besonders in der Stadt Jericho. Da gingen sie los und kamen zu dem Haus einer Frau, die eine Hure war und Rahab hieß. Dort kamen sie unter. Doch der König von Jericho erfuhr davon: Siehe, in der Nacht sind Männer hergekommen, Israeliten, die das Land ausspionieren wollen. Da ließ der König von Jericho Rahab ausrichten: Gib die Männer heraus, die in deinem Haus untergekommen sind. Die sind doch nur gekommen, um das Land auszuspionieren. Daraufhin nahm die Frau die beiden Männer und versteckte sie. Dem König aber antwortete sie: Ja, die Männer sind zu mir gekommen. Ich weiß aber nicht, woher. Bevor es dunkel geworden ist und das Stadttor geschlossen werden sollte, sind die Männer wieder gegangen. Ich weiß auch nicht, wohin sie gegangen sind. Schnell, lauft hinter ihnen hinterher, dann könnt ihr sie noch einholen. Sie hatte die Männer aber auf das flache Dach gebracht, wo Flachs zum Trocknen ausgebreitet war. Unter dem Flachs versteckte sie die Männer. Inzwischen hatte man auf der Straße zum Jordan die Verfolgung aufgenommen. Man wollte sie noch vor den Übergängen erreichen. Das Stadttor aber wurde geschlossen, nachdem die Verfolger hinausgegangen waren. Die Frau stieg auf das Dach hinauf, bevor sich die Kundschafter schlafen legten. Sie sagte zu den Männern: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Uns alle hat die Angst vor euch überfallen. Die Bewohner des Landes zittern vor euch. Denn wir haben davon gehört, was der Herr für euch getan hat. Er legte das Schilfmeer trocken, sodass ihr aus Ägypten ausziehen konntet. Auch wissen wir, was jenseits des Jordans geschah. Die beiden Amoriterkönige Sihon und Og habt ihr ganz und gar vernichtet. Als wir es hörten, verloren wir allen Mut. Unser Widerstand war gebrochen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott, oben im Himmel und unten auf der Erde. So schwört mir nun beim Herrn, dass ihr meiner Familie die Treue haltet. Denn ich habe euch ja meine Treue erwiesen. Gebt mir ein sicheres Zeichen, dass mein Vater und meine Mutter am Leben bleiben, mein Bruder und meine Schwester mit ihren Familien. Rettet uns vor dem Tod. Da sagten die Männer zu ihr: Wir bürgen für euer Leben mit unserem eigenen, wenn ihr unsere Sache nicht verratet. Das versprechen wir dir. Wenn der Herr aus uns das Land gibt, werden wir dir auch unsere Treue erweisen. Daraufhin ließ sie die Männer an einem Seil durch das Fenster hinab, denn ihr Haus war in die Stadtmauer eingebaut. Sie wohnte sozusagen in der Stadtmauer. Dabei sagte sie zu ihnen: Geht zuerst ins Gebirge, damit die Verfolger euch nicht finden. Versteckt euch dort 3 Tage lang, bis die Verfolger zurückgekehrt sind. Danach könnt ihr sicher euren Weg gehen. Die Männer sagten zu ihr: Wir stellen dir noch eine Bedingung, damit der Schwur gilt, den du uns hast schwören lassen. Wenn wir in das Land zurückkommen, musst du Folgendes tun: Befestige diese rote Schnur an dem Fenster, durch das du uns hinabgelassen hast. Dann nimm alle in dein Haus auf, deinen Vater, deine Mutter, deine Geschwister und wer sonst noch zur Familie gehört. Wer dann noch durch die Haustür hinausgeht, ist selbst für seinen Tod verantwortlich. Wir haben daran keine Schuld. Wer jedoch bei dir im Haus bleibt, für den sind wir verantwortlich. Es wird ihm nichts geschehen. Solltest du aber unsere Sache verraten, sind wir nicht mehr an den Schwur gebunden, den du uns hast schwören lassen. Da sagte sie, es gilt, was ihr gesagt habt. Sie schickte sie weg und sie gingen fort. Dann befestigte sie die rote Schnur am Fenster. Amen. Liebe Gemeinde, das Volk Israel ist nach 40 Jahren Wanderung durch die Wüste endlich an der Grenze zum gelobten Land angekommen. Nur noch der Jordan trennt das Volk von dem Ziel der Wanderschaft. Josua führt als Nachfolger von Mose nun das Volk an. Ein Spaziergang würde das, was nun vor ihnen und dem Volk lag, gewiss nicht werden. Das wusste er. Denn dieses Land, das nun schon in Sichtweite vor ihnen lag, war ja nicht unbewohnt. Und die erste Stadt auf der anderen Seite des Jordans sah nicht so aus, als ob sie sich den Israeliten einfach ergeben würde. Was sollte Josua machen? Er geht die ganze Sache strategisch geschickt an. Er schickt zunächst einmal heimlich zwei Spione in die Stadt Jericho, um auszukundschaften, wo es möglicherweise in dieser Stadt Schwachstellen gab. Und die beiden Herren, die Josua da losschickt, führt ihre Erkundungsmission letztlich in ein Bordell zu einer Prostituierten namens Rahab. Ob sie die Dienste der Frau in Anspruch nehmen wollten oder es einfach die beste Möglichkeit war, irgendwo unterzukommen und sich unauffällig zu verstecken, darüber können wir nur spekulieren. Doch Nachbarn hatten aus dem Fenster gehangen und mitbekommen, dass da zwei Männer bei Rahab eingekehrt waren, die sonst wohl nicht zu ihrer Stammkundschaft zählten. Natürlich war es den Leuten in Jericho nicht verborgen geblieben, dass die Israeliten sich da einige Kilometer weiter am Jordan versammelt hatten. Und so war ihnen schnell klar, dass es sich bei den beiden Männern um Spione handeln musste. Der König von Jericho wird informiert, der schickt gleich Boten zu Rahab und fordert sie auf, die Männer rauszurücken. Dabei machen sie Rahab selber gar keine Vorwürfe, sondern erklären ihr, dass sie wohl nicht genau wusste, wen sie da eigentlich aufgenommen hat. Doch Rahab ist nicht doof. Die weiß natürlich auch, dass ihre Kunden offenkundig nicht aus Jericho stammen. Aber sie sieht in dem Besuch der beiden Herren eine große Chance für sich und ihre Familie. Und so versteckt sie die beiden schnell auf dem Flachdach unter Flakstängeln, bevor sie den Boten des Königs erzählt, dass die Männer sie ja schon längst wieder verlassen haben. Die Boten des Königs fallen auf diese Story Rahabs rein. Schnell wird eine Verfolgung organisiert und da es nun schon dunkel wird, wird das Stadttor geschlossen. So liegen die beiden Spione also da oben auf dem Dach des Bordells und warten, was passiert. Sie hören, wie Rahab zu ihnen nach oben steigt und was sie nun von ihr erfahren, lässt ihren ungewöhnlichen Spionageeinsatz nun doch zu einem vollen Erfolg werden. Rahab schildert ihnen nämlich genau, was für eine Angst bei den Bewohnern der Stadt vor den Israeliten herrscht. Und das nicht, weil die Israeliten irgendein Volk sind, sondern weil sie vernommen haben, was der Gott Israels alles für sein Volk getan hat. Gegen diesen Gott, das war den Bewohnern von Jericho klar, würden sie keine Chance haben. Auch Rahab selber ist das klar, dass es nur eine Frage der Zeit sein wird, wann die Israeliten mit Hilfe ihres Gottes Jericho erobern würden. Und so nutzt sie die Gunst der Stunde, um wenigstens für ihre Familie noch das Beste herauszuholen. Für die eigene Familie ist sie sogar zum Hochverrat bereit, versteckt die Spione, und nimmt ihnen dabei zugleich das Versprechen ab, dass sie bei der Eroberung Jerichos sie und ihre Familie verschonen würden. Und die beiden Spione schwören ihr feierlich, ihr und ihrer Familie bei der Eroberung Jerichos nichts anzutun. Rahab hilft den Spionen zu entkommen, aber zuvor verabreden sie noch ein Zeichen. Rahab soll eine rote Schnur aus ihrem Fenster hängen lassen, wenn die Israeliten anrücken, um die Stadt zu erobern. Dann wissen die Israeliten Bescheid, welches Haus sie verschonen sollen, eben das der Rahab, in dem diese ihre ganze Familie versammeln sollen. Rahab hängt die rote Schnur an ihr Fenster. Und einige Kapitel weiter lesen wir dann im Buch Josua, wie die Israeliten Jericho erobern. Ohne irgendeine Kampfhandlung, nur durch den Einsatz eines kräftigen Posaunenchors. Und die Israeliten halten sich an ihr Versprechen. Rahab und ihre Familie werden bei der Eroberung Jerichos verschont. Ja, und damit nicht genug, liebe Gemeinde. Einer der israelitischen Eroberer heiratet Rahab schließlich sogar, zeugt mit ihr ein Kind. Und dieses Kind wird sogar ein direkter Vorfahre unseres Herrn Jesus Christus. Nachzulesen im Stammbaum Jesu im ersten Kapitel des Matthäusevangeliums. Ja, unser Herr kann eine Prostituierte zu seinen Vorfahren zählen. Es ist eine ungewöhnliche Geschichte, die uns heute als Predigttext aufgetragen ist. Und natürlich fragt man sich, was hat die Geschichte nun mit uns, mit unserem Glauben zu tun? Zunächst einmal macht uns diese Geschichte schlicht und einfach deutlich, wie dicht doch auch unsere Bibel, unsere Heilige Schrift an der Wirklichkeit unseres menschlichen Lebens dran ist. Denn in unserem Leben ist doch vieles so kompliziert und verworren, und es ist dann manchmal schwer zu sagen, wer ist jetzt gut, wer ist böse, was ist richtig, was ist falsch. Wie befreiend ist es doch, dass uns eben dies auch von der Heiligen Schrift hier so eindrücklich vor Augen geführt wird. So ist das Leben nun mal. Doch viel wichtiger ist dieses. Die Geschichte Rahabs zeigt uns, wie Gott als der Herr der Geschichte auch Schuld und Versagen und ein verworrenes menschliches Durcheinander nutzen kann, um seinen Plan und seinen Willen durchzuführen. Ich habe mal den schönen Satz gehört, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, Gott schreibt auf krummen Wegen gerade. Also manchmal sind es Umwege, die uns doch geradewegs zum Glauben, zum Vertrauen auf Jesus Christus, auf Gott führen. Gott hat es gezeigt bei der Eroberung des gelobten Landes durch Israel, und er hat es auch gezeigt durch den Tod seines Sohnes, dass manchmal es Umwege sind, schwierige Wege, die aber doch zum Guten, zum Heil führen. Er wirkt in seiner Kirche, unser Gott, auch heute noch. Auch wenn manchmal nicht alles so geradlinig und moralisch einwandfrei läuft, wie wir das uns vielleicht wünschen würden. Wir müssen zugeben, Schuld und Versagen gibt es auch in der Kirche Jesu Christi. Wie oft haben sich diejenigen, die in der Kirche Verantwortung getragen haben, gerade nicht als moralische Vorbilder herausgestellt. Und doch hört Gott immer noch nicht auf, sich unter uns seine Gemeinde zu bauen. Ja, Gott sei Dank und Lob, dass auch unsere Zukunft nicht an unserer eigenen moralischen Vollkommenheit hängt. Eine Frau mit zweifelhaftem Ruf, vom Volk Israel aus gesehen ja auch eine Ausländerin, so eine Frau hat Gott damals in seinen Dienst genommen und zur Vorfahrin Jesu Christi gemacht. Ja, Gott kann immer wieder gerade auch Menschen, die nicht aus seinem eigenen Volk stammen, gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Liest man den Lebenslauf, die Stammbaum, Entschuldigung, nicht Lebenslauf, sondern Stammbaum Jesu bei Matthäus 1 weiter, kommt dann auch der Name Ruth, eine Moabiterin. Rahab und Ruth, sie sind Frauen, nicht aus dem Volk Israel, aber doch für Gottes Wege wichtig. Rahab, sie war eine mutige Frau. Gewiss hatte sie von ihrem nicht unbedingt zur Nachahmung geeigneten Beruf einmal abgesehen, das Überleben ihrer Familie im Sinn. Sie war verantwortungsvolle Tochter, verantwortungsvolle Schwester. Sie wusste, was die Zukunft bringt. Und so mitten in dem ganzen Durcheinander in ihrem Bordell legt diese Frau dann auch ein beeindruckendes Glaubensbekenntnis ab. Sie sagt, denn der Herr, euer Gott, ist Gott, oben im Himmel und unten auf der Erde. Ich habe schon kurz überlegt, liebe Gemeinde, ob die Geschichte der Rahab so ein passender Predigttext für einen Gottesdienst ist, in dem ein Kind getauft wird. Aber hier ist der Punkt, der die Geschichte der Rahab mit der Taufe verbindet. Der Gott, zu dem sich Rahab bekennt, ist auch der Gott, dem wir heute Lotta anvertrauen, zu dem wir uns mit der Taufe bekennen. Wir haben es in der Schriftlesung aus dem Hebräerbrief gehört, die ich bewusst eben zu diesem Predigttext ausgewählt habe, dass Rahab für uns ein Vorbild des Glaubens sein kann. Der Hebräerbrief sagt, aufgrund ihres Glaubens kam die Hure Rahab nicht zusammen mit denen um, die sich Gott widersetzten, denn sie hatte die Kundschafter in Frieden bei sich aufgenommen. Das ist der Antrieb des Handelns der Rahab, dass sie darum weiß, dass der Gott Israels ein lebendiger Gott ist, dass sie mit seinem Handeln auch bei ihr hier auf Erden rechnet, dass sie damit rechnet, dass er in ihr Leben eingreift, dass er da ist. Und gerade darin kann uns Rahab auch heute noch ein Vorbild sein. Mit Gott rechnen. Dass wir mit ihm, dem lebendigen Gott, in unserem Leben rechnen. Dass wir von daher unsere Entscheidungen treffen und Gott nicht einfach nur im Himmel lassen und ihn nicht als entscheidenden Faktor dessen wahrnehmen, was hier auf Erden geschieht. Gott mit in unser Leben nehmen, mit Gott rechnen. Das ist es, was Rahab uns zeigt. Einem Kind das Leben zu schenken, ein Kind in die Welt zu setzen, das bedeutet auch aufzubrechen in ein neues Land, in eine manchmal ungewisse Zukunft, die auch unsichere Zeiten mit sich bringen kann. Der Anfang eines menschlichen Lebens ist immer auch ein Aufbruch in ein neues Land. Rahab erkennt die Herausforderungen, die die Zukunft mit sich bringt. Sie erkennt, was auch gut für uns ist. Nichts ist besser als sich, zum Beispiel auch mit der Taufe, dem Schöpfer des Himmels und der Erde anzuvertrauen. Gott hat einen Plan für uns alle. Für uns alle ist der Nachkomme Rahabs, Jesus Christus, in diese Welt gekommen, um uns eine gute Zukunft zu schenken. Amen. Lasst uns miteinander singen das Lied 395, die Strophen 1 bis 3. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, der du uns in Jesus Christus, deinem Sohn, alle Schuld vergibst und uns ewiges Leben schenkst, wir bitten dich, erhalte uns und unseren Kindern die Predigt deines Wortes, dass dein Heiliger Geist dadurch den Glauben erweckt und stärkt. Hilf uns, die sichtbaren heiligen Wahrzeichen und Siegel des Evangeliums, die Taufe und das Abendmahl, zu bewahren. Und mache uns im Leben wie im Sterben des einzigen Trostes gewiss, dass wir nicht uns selbst, sondern Jesus Christus gehören. Wir bitten dich für alle, die Macht haben und die Völker regieren. Gib ihnen Weisheit, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, den Willen zur Gerechtigkeit, damit Lüge und Hass nicht weiter um sich greifen und wir in Frieden leben können. Versammle, schütze und erhalte deine Kirche bei uns und überall auf dieser Welt in der Einigkeit des wahren Glaubens. Segne alle Dienste in der Kirche. Mache Menschen bereit zur Mitarbeit und segne alle, die in der Gemeinde tätig sind. Wir bitten dich, guter Gott, vollende dein Reich in Herrlichkeit, da wir dich, Vater, Sohn und Heiliger Geist, loben und anbeten in Ewigkeit. Lasst uns gemeinsam beten mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nach der Rundgangkollekte singen wir als Schlusslied Lied 170, die Strophen 1 bis 4.
Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.